Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Ich überlege gerade, welche Weinsongs es alles gibt. Was kennst du? Hier, pass auf. Red, red wine.
Ey, Jonas, ich habe mich ja schon in Vorbereitung auf diese Folge.
UB 40. UB 40.
Sagen wir so, in Vorbereitung auf diese Folge habe ich einen sehr starken Ohrwurm.
Wine and Women von den Bee Gees.
Sie findet Wein mucho gusto. Er darf auch süß sein.
Also nee, er muss süß sein. Doch er muss süß sein. Mach auf die Flasche.
Sie findet Wein mucho gusto. Also hole ich ihr Lambrusco.
Ja, das ist unser Thema heute. Lambrusco.
Es schäumt. Es schäumt, Freunde der Sonne. Lambrusco ist heute das Thema der Folge. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass wir dieses Thema behandeln. Wirklich, weil ich finde Lambrusco, das müssen wir jetzt mal hier wieder zurückholen. Das ist, weißt du, Lambrusco war früher ja so ein richtiges Massenprodukt und war schon fast so ein typisches Alltagsgetränk in den italienischen Lokalen. Und in den 1970er, 1980er Jahren, wusstest du das, da wurde Lambrusco fast gehandelt wie Coca-Cola. Den gab es auch in Dosen.
Wo,
das
in
war
Amerika
so richtig,
oder wo?
Ja.
Ach, wirklich?
Ja.
I like the Lambrusco, man.
Aber, aber... Is it sweet? Is it frisante? Aber, was ich total interessant finde, aus der Community kam ganz oft die Frage, ob wir dazu A, nicht eine Folge machen könnten und B, ob ich Probiertipps habe, weil es gibt dieser Trend, der wird immer lauter hin zu qualitativ genialen Lambruskis?
Lambrusken.
Und darüber wollen wir heute sprechen.
So, aber jetzt erstmal das, was du hier, ich mach einmal kurz, cheers.
Der Wein der Woche.
Ja, das Erste, was dir natürlich auffällt, ist, dass er ein bisschen sprudelt. Mhm. Warum das so ist, besprechen wir gleich. Und dir fällt vielleicht auch auf, dass das Ding klatschkalt ist.
Sehr.
Schön kalt. Aber warm kannst du das nicht trinken. Also es muss kalt sein, Lambrusco. Das macht absolut keinen Spaß, irgendwie auf Zimmertemperatur zu genießen. Nicht nur, weil viele Lambrusco-Weine halt eben eine wirkliche, eine mitunter stark ausgeprägte Süße haben. Mhm. Ja, und die Kälte natürlich so ein bisschen dafür sorgt, dass es nicht ganz auseinander geht, sondern auch einfach, weil Lambrusco einfach kalt serviert wird. Aber ich meine, du bist ja eigentlich so voll die Lambrusco-Generation, oder nicht?
Warum bin ich denn eine Lambrusco-Generation?
Ja, weil das, hallo, so 80er, 70er habe ich gerade gesagt.
Ich habe sowas noch nie getrunken.
Ist das dein Ernst?
Lambrusco, ganz ehrlich, das ist nicht meins. Dann kann ich auch Cola trinken.
Ich dachte jetzt echt, dass du das so mit Käsetorteln, ne? Käsesoße.
Wie alt hältst du mich eigentlich? Despektierlich, das ist ja unglaublich.
Also das ist jetzt der
Vorkriegsgeneration.
Salamino di Santa Grosse. Und es ist süß, deklariert, hat 8 Volt. Und ja, am besten kalt servieren.
Lambrusco!
Riech mal rein.
Ja. Ne? Lambrusco ist nicht nur ein Wein, sondern auch eine Rebsorte, oder?
Ja, das ist richtig. Der Name Lambrusco leitet sich von der gleichnamigen Sortenfamilie der Lambrusco bzw. Lambrusca Reben ab. Wir haben ja die Vitis vinifera und wir haben halt eben die amerikanischen Unterlagsreben. Und zu diesen amerikanischen Unterlagsreben gehört die Vitis Lambrusca. Und das ist die am längsten bekannte amerikanische Wildrebe. Und das ist ganz wichtig, weil bei der Vitis vinifera sprechen wir eigentlich dann immer so von, keine Ahnung, Spätburgunder, ne, Drollinger und Chardonnay und Riesling. Hast du nicht gesehen? Aber das ist jetzt eine eigene Familie. Ganz wichtig.
La Familia.
Und diese Familie umfasst mehrere nicht miteinander verwandte Sorten, die sich über ganz Italien verbreiten oder verbreitet sind. Und aus Lambrusco entstehen, wie man ja hier sieht, sehr fruchtige, mitunter perlende, das ist ja eine reine Machart, ne? Also perlende Rotweine, die hauptsächlich aus Italien stammen. Das habe ich eben, glaube ich, gar nicht gesagt. Also Lambrusco, wir sind in Italien, aber es lag für mich jetzt so auf der Hand, dass ich das, dass diese Information außen vor gelassen habe. Ja.
Aber es ist ganz spannend, wenn wir jetzt ins Glas schauen, bilden sich richtig so Schaumkrönchen die ganze Zeit, ne? Auf diesem.
Ja, und weil bedingt natürlich früher Lambrusco vornehmlich süß ausgebaut worden ist, Kälte und auch diese Perlage, die nehmen so ein bisschen von dieser Süße und sorgen für so einen frischen Kick. Ne?
Wo kommt der ursprünglich her, Lambrusco?
Also, die Rebe verteilt sich über ganz Italien und bekannte Herkünfte sind zum Beispiel Emilia-Romagna, Dann findet man Lambrusco aber auch in der Lombardei, in Südtirol auch, dem Piemont, Apulien, der Basilicata oder zum Beispiel auch Sizilien. Also wirklich über ganz Italien verteilt. Und die Haupttrauben in der Lambrusco-Familie, also die Haupt, was habe ich eben gesagt, die Hauptsorten, ne? Also wir haben ja, das gehört zur amerikanischen Wildrebe, diese Vitis Lambrusco, diese Familie hat mehrere Sorten und die Hauptsorten aus dieser Familie sind Lambrusco di Sorbara, sieht man sehr oft mittlerweile, Lambrusco Maestri, Lambrusco Graspa Rossa und Lambrusco Salamino.
Salamino.
Ja, und das hier ist übrigens auch, was wir jetzt im Glas haben, Lambrusco Salamino.
Und ich habe auf einem Etikett auch schon mal gelesen, Lambrusco Sorbara. Das ist dann die Rebsorte oder was ist das genau?
Sowohl als auch. Also die Sorten habe ich ja eben aufgezählt, unter anderem auch Lambrusco di Sorbara. Und damit meint man auf der einen Seite diese Sorte, auf der anderen Seite steht der Name aber auch für ein geschütztes Herkunftsgebiet, in dem Fall jetzt was in der Emilia-Romagna liegt.
Versucht das nochmal so ein bisschen einzugrenzen. Also was ist typisch für Lambrusco? Jetzt haben wir gesagt, er schmeckt süß. Ich nehme nochmal den Mund. Aber
ja, ich möchte in dieser Folge so ein bisschen auch mit Vorurteilen aufräumen, weil Lambrusco in vielen verschiedenen Stilen produziert wird. Und zwar von trocken bis restsüß mit unterschiedlichen Gehalten an Kohlensäure. Und die Bandbreite reicht von Stillwein, also Tranquillo, über Perlwein, Frisante bis hin zu Schaumwein, also Spumante. Und typisch, weil du danach gefragt hast, ist so ein bisschen der Geruch nach Erdbeere. Das sieht man ja auch hier sehr schön. Brombeere, Rhabarber. Und gerade bei den trockenen Varianten hat man auch immer so dieses leicht herbe von Hibiskus.
Absolut, ja, auch im Geschmack. Ja. Auch im Geschmack. Es ist so ein bisschen wie ein Früchtetee in kalt.
Ja, eigentlich ja. Stimmt, hast recht. Ja.
Zieh Medizin.
Und
natürliche.
Grundsätzlich kann man schon sagen, Lambrusco ist frisch, fruchtbetont, macht Spaß, ist animierend, aber nicht immer süß. Ja.
Wird wie hergestellt?
Also damit diese Frische erhalten bleibt, findet bei Lambrusco im Normalfall eine sehr kalte Vergärung unter Sauerstoffausschluss statt. Ja, einfach um nicht nur die Frucht, sondern auch diese Frische hinzubekommen. Und wenn wir jetzt von einem Perlwein sprechen oder auch einem Spumante, dann arbeiten wir in der Regel immer mit dem Drucktankverfahren, wie es auch bei Prosecco der Fall ist. Ja, insbesondere wenn man große Volumina herstellt. Es gibt aber auch Betriebe, und das ist auch sehr interessant, die arbeiten mit einer klassischen Flaschengärung. Also die stellen hochwertigen Lambrusco mittels Flaschengärung her, also mit der Methode Ancestral eine Gärung. Und wie gesagt, der kann dann entweder zum Frisante mutieren oder halt eben zum Spumante. Also grundsätzlich bei Stillwein, um das nochmal zusammenzufassen, kalte Vergärung, immer kalt vergären für Frucht und Frische. Bei Frisante, Spumante in der Regel das Drucktankverfahren oder halt eben bei einzelnen Betrieben wird dann halt eben mit der Flaschengärung gearbeitet.
Und wenn ich sowas jetzt in den anstehenden Sommertagen serviere, auf der Terrasse, bei Sonnenschein, warmen Temperaturen, kalt ist wichtig wahrscheinlich, ne?
Ja, also Lambrusco wird traditionell kalt getrunken, nicht warm. Es macht auch einfach keinen Sinn mit der Kohlensäure und so. Und passt wirklich perfekt zu Pizza, Burger, zu, gerade wenn man auch vielleicht einen etwas süßeren Lambrusco hat, zu auch so einer Arrabbiata, wenn du so ein bisschen diese Schärfe hast, ne, der Zucker, der puffert das dann so ein bisschen, die Schärfe. Also es ist nicht nur prädestiniert für so diese klassische italienische Küche, sondern auch so saftige Burger-Patties oder alles mögliche. Letzte Woche habe ich so einen genialen Ofentomatensalat gemacht mit Burrata. Ne? Mhm. Das funktioniert auch richtig, richtig gut. Ja.
Burrata,
mega.
Du, aber das ist, was du gesagt hast, diese Rhabarber-Hibiskus-Geschichte.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Ja.
Das hat man wirklich voll in der Nase.
Mhm. Mhm.
Spannend.
Und ich möchte auch nochmal anmerken, in der Regel ist es nicht die Menge des Konsums, dass man am nächsten Tag noch was davon hat von der Flasche, sondern der Mangel an nicht-alkoholischer Flüssigkeit, die man an solchen Abend
zu
sich
nimmt.
Also vielleicht auch mal ein Gläschen Wasser trinken.
Ja, nochmal kurz zusammengefasst. Lambrusco, haben wir gelernt, ist nicht nur ein Wein, sondern steht auch für, wie du gesagt hast, eine Rebenfamilie, die wiederum dann mehrere Reben umfasst, wie zum Beispiel den Lambrusco di Sorbara. Und ja, früher war er oft süß, sprudelig. Es gab ihn als Massenprodukt. Du hast erwähnt, 70er, 80er Jahre ja, haben sich die Coca-Cola. Amerikaner drüber hergemacht. Ne? I like the Lambrusco. Oh my dear. Und heute ist es so ein bisschen ein Renaissance-Wein, oder?
Ja, und also es ist ein ganz, ganz, ganz leiser, es ist wirklich ein ganz leiser Trend. Aber es aber gibt, hey, man es findet Trend, mittlerweile Alter. Echt wieder coole. Und ich finde es auch irgendwie voll schade, dass der so, weil ich finde, das ist eigentlich, was man bei Lambrusco immer hat, ist so dieses, finde ich, das kommt aber einfach durch die Rebenfamilie, ist das leicht pelzige, fuchsige hinten raus. Das ist aber...
Warte.
Man hat immer so dieses leicht belegende, aber es liegt einfach an der Familie. Ne? Und das unterscheidet halt eben Lambrusco auch ganz klar von der Vitis vinifera.
Aber kleine Renaissance. People don't forget
ja,
the Lambrusco.
Ja, voll. Ich find's irgendwie so cool. Ich weiß nicht, ich find's irgendwie so herrlich.
Weil dir auch gleich Bilder im Kopf entstehen wahrscheinlich.
Ja.
Ne? Aber auf jeden Fall kann man festhalten, mehr Qualität als Masse, oder? Inzwischen.
Ja.
Und Lambrusco gibt es, haben wir auch eben besprochen, als Stillwein, aber eben auch als Wein mit Kohlensäure.
Genau.
Hier, unser hat zum Beispiel so ein bisschen Kohlensäure, deswegen
Blue
bildet
Beat.
Sich ja auch so genau,
Blue
ein bisschen Schaum.
Ja.
Das sieht aber auch ganz schön aus eigentlich, ne?
Oder?
Schon spannend, ja.
Ja.
Es hat was.
Ich finde auch.
Absolut.
Also, wie immer gilt,
komm,
immer schön offen bleiben.
Cheers.
Cheers.
Jetzt kommen wir noch zu deinem Wein-ABC. Heute der Buchstabe V wie?
Vitis vinifera.
Lu's Weinlexikon.
Also, wir haben gerade über die amerikanischen Reben gesprochen, zu denen unter anderem die Vitis lambrusca gehört.
Mhm.
Ja, die zeichnen sich aus durch so einen Reblausresistent, ne? Die sind Mehltauresistent, werden oft verwendet für Traubensäfte, Gelee oder was auch immer. Oder halt eben jetzt hier auch für Lambrusco-Weine. Und dann haben wir halt eben die Europäer. Ja, da gehört die Vitis vinifera dazu und umfasst so Rebsorten wie, also die Vitis vinifera wird zum Beispiel auch auf die amerikanische Unterlagsrebe gefropft, ne? Weil die ja, die amerikanische Unterlagsrebe, zu denen, wie gesagt, auch Vitis lambrusca gehört, halt eben Reblausresistent sind. So, und die europäischen Vitis vinifera, da gehören zum Beispiel Rebsorten zu wie Riesling, Pinot Noir, Welschriesling, Chardonnay, Gut Edel und wie sie all heißen. Und ihren Ursprung hat sie eigentlich in Zentralasien und ist halt in unseren, also in ganz Europa und auch aber in Übersee, also Neuseeland, Südafrika etc. pp. Verbreitet. Und die Eigenschaften von der Vitis vinifera sind halt eben die, dass sie eine sehr konstante, gute Qualität bringen und vielfältig halt eben sind in was Aromen angeht und auch generell die geschmackliche Struktur und ist halt einfach die Rebenfamilie, wenn man so will. Also Vitis vinifera ist das, wovon wir sprechen in der Weinbranche, wenn wir über Wein sprechen. Wir sprechen nicht über die amerikanischen Unterlagsreben oder Vitis lambrusca. Wir sprechen immer, wenn wir über den Qualitätsweinbau in Europa und Übersee sprechen, immer über die Vitis vinifera. Und die ja, ist einfach eine zentrale Bedeutung für die komplette globale Weinindustrie.
Capisce.
Capisci?
Sie findet Wein mucho gusto, ja, doch er muss süß sein, als hole ich ihr Lambrusco. So, wir stoßen nochmal an, oder? Ach, ich freue mich auf nächste Woche.
Ich möchte irgendwann nochmal eine Folge machen über Amerikaner und Europäer. Und dann erzähle ich unserer Community noch ganz viel über die Euvitis und die.
Oh ja, Lu, super. Da freuen wir uns total drauf.
Also, was ist mit der, ey?
Hier, wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr sie mailen, ganz einfach. cheers@edeka.de ist die E-Mail-Adresse. Ihr könnt es auch posten bei Insta oder einfach, klar, in die Kommis hacken. Und eine Sache noch, wenn es euch gefallen hat, ne?
Ach so,
richtig. Einfach weitersagen.
Einfach weitersagen.
Glocke abonnieren, 5 Sterne.
Und dann sehen wir uns nächste Woche.
Aber sowas
immer montags, überall dort, wo es Podcasts gibt. Cheers.
Wow, cheers. Maschine.
Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Ich habe gehört, du bist Ernährungswissenschaftler.
Das ist richtig. Und stell dir mal vor, seit über 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Essen und Trinken und deren Auswirkungen, wie du siehst. Aber eigentlich bin ich mein eigenes Ernährungslabor. Ich habe quasi alle Foodtrends, Diäten, Ernährungsmethoden, sowie alles am eigenen Leib ausprobiert. Quasi alles außer Tiernahrung. Aber keine Sorge, bei mir ist alles leicht verdaulich.
Sehr gut. Was steht denn als erstes auf dem Speiseplan?
Moment, wer bist du eigentlich?
Achso, ich bin Julia und ich weiß ehrlich gesagt nur, dass wir uns jetzt einmal wöchentlich hier in unserem Stammtisch treffen und ein bisschen fachsimpeln werden.
Das ist quasi Salz in der Suppe oder Salzstreuer.
Ist so. Könnte man so sagen. Ab jetzt findet ihr jede Woche eine neue Folge von Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sahm auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Schickt uns einfach eure Fragen an die isso@edeka.de oder an unsere Instagram- und Facebook-Pages. Wir freuen uns auf euch.